Ich habe euch heute was mitgebracht, die Karin hat es angesprochen, ein Thema über Leiden, etwas, Markus war ja lange Jahre mein Chef auf dem Bau, also wir haben miteinander, ich durfte mit ihm arbeiten. Und ein Satz, der mir hängen geblieben ist, das werde ich sicherlich nie wieder vergessen, ich habe es noch in den Ohren, da sind wir so irgendwas, mal wieder Eisenflechten gewesen oder sonst was, fährt es aus ihm raus, Rainer. Wir brauchen eine Theologie des Leidens. Ich habe jetzt bei uns in der Gemeinde sogar Serie drüber gemacht, hat lange Jahre gebraucht, aber ich habe es wirklich nicht vergessen. Und mir geht es oft im Gespräch mit Menschen so, da kommt eine Katastrophe, da kommt eine Lebenssituation, die wir nicht einordnen können und viele wissen auf einmal nicht, wie man über solche Dinge mit Jesus redet. Und ich habe da so einen Lieblingspsalm, man darf ja so Lieblingskapitel haben in der Bibel. Gute Prediger haben ein Lieblingskapitel, ich habe viele. Aber das ist eines der Lieblingskapitel, die ich so habe, man kann es sich gut merken, ist ein ganz, ganz kurzer Psalm, der Psalm 13. Und wenn du nichts mitnimmst heute, außer die Zahl von dem Psalm, dass du daheim nachlesen kannst, dann reicht es schon. Und ich zitiere jetzt einfach mal, es sind 6 Verse. Nichts Riesiges, Psalm 13, für den Chorleiter ein Psalm Davids. Und da fängt es gleich richtig an. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Hast du schon mal so gebetet? Traut sich wenig von uns, oder? Steht in der Bibel, okay? Ja, Bibel? Ja, da habe ich schon viel Staunen erlebt, wenn die Leute es aufschlagen und lesen. Ja, kann man so auch beten, ja, kann man, da steht's. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Oder auf Altdeutsch, ich glaube Elberfelderdeutsch oder irgend sowas. Herr, wie lange willst du mich vergessen, immer da? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Gott hat sich abgewendet von mir. Kann gar nicht sein, dass der mich noch mag. Der ist weg. Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Nochmal, wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Es sind 3 Gedanken in diesem Psalm. Und er fängt schon mal an mit richtig schlechter Theologie. Und das in der Bibel und das in dem Gebet. Herr, wie lang noch willst du mich vergessen? Vielleicht bist du schon mal über diesen Vers gestolpert. Da gibt es einen Bibelvers dazu, natürlich. Wir können ja viele Dinge mit Bibelversen belegen. Und da gibt es einen Vers im Jesaja im 49. Kapitel. Da steht, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. David, du hast es nicht ganz. Ich habe es schon erlebt. Das war eine Bibelstunde, wo jemand der Gemeinde vorgeführt hat, dass es auf alle Lebensfragen eine Antwort gibt. Ja, und wenn du das Problem hast, dann zitierst du diesen Vers, und wenn du das Problem hast, dann zitierst du den anderen Vers. Und am Ende des Abends dachte ich, ich hoffe nie, dass du mal in die Situation kommst, wo man dir dann die Bibelverse zitiert. Glaubst du, der David hätte was damit angefangen, dass man ihm sagt, ach, Gott hat dich nicht vergessen, schwamm drüber. Es gibt Momente, da kommen wir uns vor, als ob alles um uns zusammenbricht. Und der erste Reflex mag dann sehr wohl sein, Gott hat mich vergessen. Sonst würde das doch so nicht passieren. Das kann doch gar nicht sein. Wo ist hier der Segen Gottes? So hat David empfunden. Und wisst ihr, was mir auffällt? Er beklagt sich bei Gott. Und nicht woanders. Das erste Wort ist Gott, Herr. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wir sind manchmal so schnell dabei, über Gott zu schimpfen, wenn es nicht läuft. Wenn du Gott nicht mehr verstehst und lauter so Sachen. Was David uns hier vormacht in seiner immensen Not, und nachher zeigt er es ja, also er muss ja erstmal schreien und schreit einfach mal, und je mehr er geschrien hat, desto besser kann er dann artikulieren, und im vierten Vers sehen wir ja dann seine wirkliche Bitte, und dem geht es echt dreckig. David geht zu Gott. Wo will er sonst hin? Wo gehst du hin, wenn es klemmt? Was ist dein erster Reflex? Was ist mein erster Reflex? Wenn alles schreit, wenn alles wehtut, wo laufen wir hin? David geht zu seinem Herrn, und wir sehen hier was von seinem Weltbild. Jeder von uns sortiert die Dinge ein nach dem, wie wir denken oder wie wir denken gelehrt worden sind. Deshalb finde ich auch diesen Satz von Markus so bemerkenswert. Rainer, wir brauchen eine Theologie des Leidens. Wir brauchen was, wenn es echt klemmt, das uns weiterführt. Und wenn du da nichts hast, dann fällst du in ein Loch. Für David war es eigentlich klar, okay, ich lebe mit Gott, ich bin ein Kind Gottes, ich habe Ehrfurcht vor Gott, er hat mir meine Sünden vergeben, ich muss im Segen stehen. Und wenn Gott mir zugewandt ist, nach menschlicher Logik, dann geht's doch gut. So definieren wir doch Segen, oder? Gott definiert es manchmal anders. David meint, Gott vergisst ihn auf Dauer. Er meint noch was Dramatischeres. David denkt, Gott muss sich von ihm abgewendet haben. Sonst wäre das nicht passiert. Ich habe nachgeschlagen. Es gibt die 5 Bücher Mose, das sind ja die ersten Bücher der Bibel, und da gibt es im 5. Buch Mose gibt's einen Vertrag, den Gott mit Israel macht. Was Besonderes, er hat ja dieses Volk gefragt, wollt ihr mit mir leben? Das fragt er uns ja auch, willst du mit mir leben? Gott zwingt ja keinen in die Beziehung. Und er hat Israel vorgelegt, wenn ihr mit mir lebt, dann werde ich euch segnen, wird es gut gehen, wird Äcker fruchtbar sein, werdet auch eure Schwangerschaften werden gut laufen und Finanzen und so wird alles stimmen. Also, wenn du es noch nicht nachgelesen hast, ich empfehle dir, ich sage dir gar nicht das Kapitel, wo es steht. Es steht im 5. Buch Mose. Lies mal dieses Buch, ein faszinierendes Buch, ein wunderbares Buch. Ich liebe dieses Buch. Wenn du mir nicht gehorchst, ist dann doppelt so lang diese Liste, dann werden die Feinde über dich hereinkommen und werden dich in die Gefangenschaft führen und alles. Gott sagt die ganze Geschichte Israels voraus in diesem einen Kapitel, in diesem, man nennt es einen Vasallenvertrag, den er mit seinem Volk schließt. Und am Ende sagen sie natürlich, selbstverständlich machen wir alles, ganz klar. In dem Abschnitt über Segen steht nirgends drin, dass Gott uns vor Not bewahren wird. David? Aber der Teufel ist natürlich sehr, sehr, sehr aktiv und immer wenn es auch enger wird, greift er natürlich gern an, da lässt er uns gerade nicht in Ruhe. Und die Irrlehre, die er verbreitet, ist, wenn es nicht glatt geht, dann hat sich Gott von dir abgewandt. Herr, wo bist du jetzt? Warum hast du das zugelassen? Ah, ich habe es nicht zugelassen, ich habe es gemacht. Noch schlimmer. Es steht nirgends im Wort Gottes, das viel von Segen redet, dass Gott uns nicht in solche Situationen bringen wird, wo wir die Welt nimmer verstehen. Und David darf ja weiter beten. Es kommt da kein Blitz vom Himmel. Es fällt kein Gericht herab, dass der David solchen Müll erzählt hier. Ja, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Steht in der Bibel, er tut es nicht, er vergisst uns nicht. Gut, Jesaja war ein bisschen nach David, er war 700 vor Christus. David war gute 1000 vor Christus. Sagen wir mal, David konnte es noch nicht gewusst haben. Wir wissen es und denken trotzdem oft so. Und dann trauen wir uns nicht, vor Gott zu gehen, weil wir denken, naja, Gott hört sich ja sowas nicht an. Interessant ist, er hat es in sein Wort hineingeschrieben. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich von mir abwenden? Jetzt wird es weniger intensiv, jetzt wird es konkreter. Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Das als Christ. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Schämst du dich, wenn du in Sorgen bist? Weil als Kind Gottes, da leben wir doch im Sieg, oder? Oder kannst du drüber reden? Kannst du zu deiner Schwester gehen, zu deinem Bruder und sagen, du bet für mich, es geht nicht gut? Kannst du zu Gott gehen? Hast du den Mut, wenn der Boden unter dir wegbricht, zu sagen, Herr, das packe ich nicht mehr lang. Was machst du da? Das Erste, und das begeistert mich so an diesem Psalm, deshalb liebe ich diesen Psalm so, das Erste ist, David schreit einfach mal. Aua, es tut weh. Und da tut es schon immer ganz so weh. Man kann auch ein bisschen konkreter werden. Und das hilft ihm, das gibt ihm Mut fürs Nächste, dass er wirklich konkret wird. Herr, ich bin echt in Not. Und ich mache mir Sorgen. Schlechter Christ, oder? So, und jetzt kommt der Erste auf den Punkt. Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Biografische Information aus dem Leben des David. Er war so 16, 17, war unter einer Zeit, wo Saul eigentlich ein relativ guter Politiker und ein guter General, ein König war in Israel, der nicht Gott gefiel. Und Gott hat dem Saul gesagt, ich werde dich absetzen, ich werde mir einen aussuchen, der nach meinem Herzen ist, der nach mir sucht. Es war David. Geben wir ihm so 17 Jahre etwa, wurde zum König gesalbt, du wirst mal über Israel regieren. Saul hat es spitz gekriegt, dem ging die Düse, der wollte den David umbringen, das hat man damals so gemacht, wenn man einen Konkurrent gehabt hat, den hat man halt abgesägt, den hat man abgemurkst, das macht man heute auch noch in manche Länder auf dieser Erde. Und David musste die nächsten 13 Jahre seines Lebens auf der Flucht verbringen. Ist auch eine Perspektive fürs Leben, oder? Ich salbe dich mit Vollmacht als der Auserwählte Gottes. Zum Lohn darfst du jetzt 13 Jahre lang weglaufen. Also wenn du mich fragst, nee, danke. Das war Davids Situation und er wusste nicht, wie es ausgeht. Und es steht in der Bibel, wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? So. Und erst nachdem David sich ausgekotzt hat vor Gott, dann kann er eine Pause machen und dann kehrt langsam die Vernunft ein und dann kann er seine Bitte vortragen. Kleiner Tipp, solange jemand sich am Ausheulen ist, da brauchst du nicht mit Jesaja 49 kommen, aber Gott hatte ich nicht vergessen, vergiss das nicht. Ach, wo ist denn deine Theologie? Ja, die habe ich gerade nicht, die brauche ich gerade nicht, ich brauche gerade bloß meinen Gott. Das liebe ich so, Gott streitet mit uns nicht, wenn du zu ihm kommst, über die richtige oder die falsche Theologie. Ich meine, das, was David am ersten Satz sagt, das ist einfach Käse, das stimmt nicht. Aber so hat er es empfunden und so hat er seinem Herrn entgegengeschleudert. Und Gott hört sich das an, Gott ist stark genug für sowas. Ich denke da aus einem Beispiel aus dem Neuen Testament. Jesus hat mal ein bisschen einen Kurzurlaub gebraucht und ist ins Ausland gegangen, nach Tyrus da an die Küste. Und er hat gehofft, dass man ihn nicht kennt und da läuft ihm eine griechische, die Bibel sagt, eine griechische Frau entgegen. Von Dämonen, meine Tochter braucht Hilfe. Und Jesus läuft einfach weiter und ignoriert diese Frau und diese Frau wird immer aufdringlicher. Und dann sagt Jesus dieser Frau, naja, du bist keine Israelitin, geht mich nichts an. Ich wende mich Israel zu und nicht den Hunden von der Ausländer. Also Jesus spricht von den Hunden. Und die Frau greift diesen Ball auf und sagt, ja, ich verstehe prinzipiell deine Theologie, die du das sagst, aber weißt du, der Haushund, der kriegt auch mal was, wenn was runterfällt vom Tisch. Ich brauche bloß eine Brotkrume, ich brauche nicht deine ganze Zuwendung. Ich brauche dich. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Ich werde dir helfen. Weißt du, wir brauchen nicht immer für alles die richtige Begründung, um damit zu Gott kommen zu können. Es reicht, wenn du schreist, Herr, ich brauche dich. Und es hilft uns auch, dass wir mit unseren Gefühlen wieder auf ein normaleres Niveau kommen, dass wir dann vielleicht auch mal wieder den Blick heben können und gucken, was ist jetzt meine Situation eigentlich? Und dass wir dann eine vernünftige Bitte vor Gott vortragen können und ihm sagen, naja, Herr, so sieht's aus, gucke mal, das brauche ich. Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott, mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Nochmals, biografische Info, 13 Jahre auf der Flucht, Saul hat nur ein Ziel, den muss ich umbringen. Gott hat es nicht zugelassen, aber wenn du da drin steckst, in der Falle, da fühlt sich das anders an. David konnte ja nicht sehen, wie es ausgeht. Und du und ich, wir sehen das auch nicht. Ja, und wenn dann einer kommt und sagt, du musst einfach vom Sieg her denken. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Weißt du, was Sieg ist? Das ist das, was am Ende vom Kampf kommt. Und vor dem Sieg ist immer der Kampf. Und Satan kämpft nicht nach der Genfer Konvention. Herr, lass nicht zu, dass der mich besiegt. Und David, nachdem er sein Herz ausgeschüttet hat, ist in der Lage, seine Bitte vor seinem Herrn vorzutragen. Und dann
Sagt er, es war gut, mit dir zu reden, Herr. Hat gut getan. Kennst du das Gefühl, wenn du fertig bist oder am Ende deines Gebets und du merkst, ja, warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Danke, Herr, dass du mich hörst. Dann sagt er, ich vertraue dir. Ich weiß, du wirst mich retten. Und das ist dann auch ein Punkt, wo es gut ist, wenn du dann zurückdenkst. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kennst du die Kilometer oder die, ja gut, bei uns sind es ja die 50 Meter und die 100 Meter Straßenrandbegrenzungen, das ist natürlich auch für den Schneepflug und für so weiter. In Frankreich gibt es zum Teil noch Kilometersteine, also nicht 50 Meter, 100 Meter und so, sondern Kilometersteine. Ich habe die irgendwann zu schätzen gelernt. Ich bin mal mit dem Fahrrad so quer durch Frankreich gefahren und immer wenn so ein Stein kam, wusstest du, das hast du wieder einen Kilometer gemacht. Und du kannst dann zurückschauen und kannst dich erinnern, da ist ein Kilometer, da hat Gott geholfen und da hat Gott geholfen. Und da. Also von der Statistik her sieht es das mal auch wieder recht gut aus, dass Gott helfen wird, weil er hat mich ja da auch nicht hängen lassen. Herr, ich weiß, ich werde dir noch einmal danken, obwohl ich es gerade jetzt nicht sehen kann. Aber an den Punkt zu kommen, heißt, in die Auseinandersetzung zu gehen mit Gott und ihn anzuflehen und ihm sagen, Herr, mir geht so beschissen, ich sehe nicht mehr drüber weg. Und dann am Ende hört der Psalm schön auf, ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Herr, ich weiß, der Tag wird kommen, da werde ich dich loben. Und ich werde es dann auch tun. Kleiner Tipp. Wenn du Gottes Zuwendung ein bisschen beschleunigt willst, indem du ihm dann Mordszusagen machst und Herr, und wenn du mir da hilfst, dann werde ich. Gott merkt sich sowas. Und dann ist es auch gut, wenn du es dann auch tust, was du Gott versprochen hast. Deshalb sagt ja Jesus, seid vorsichtig mit euren Gelübden, ja, die müsst ihr dann halten. Aber David verspricht hier seinem Herrn, wenn du mich da rausgeholt haben wirst, werde ich dir singen. Und es gibt genügend Psalmen, zum Beispiel danach der Psalm 18. Für den Chorleiter ein Psalm Davids, des Dieners Gottes. Er sang dem Herrn dieses Lied an dem Tag, an dem der Herr ihn vor seinen Feinden und vor Saul rettete. Schön, oder? Er hat Wort gehalten und der Psalm 18 ist viel, viel länger als der Psalm 13. Und es kam auch der Tag, an dem er diesen Psalm dichten durfte, weil er tatsächlich erlebt hat, wie Gott ihm beistand und wie Gott ihm geholfen hat. Aber Leute, wir brauchen doch was bis dahin, oder? Das Leben ist nicht voller Höhepunkte. Für den einen gibt es mehr Höhepunkte als für den anderen. Das Leben ist vor allem voller Kampf. Und zu wissen, dass Gott mir im Kampf beisteht, das gibt mir was. Zu wissen, ich kann mein Herz ausschütten bei meinem Herrn und er kommt dann nicht mit Blitz und Donner und Hagelschlag vom Himmel und verurteilt mich für meine schlechten Gedanken. Nochmals, also der erste Satz, das ist einfach blanker Müll, was der David da erzählt, weil es nicht stimmt. Aber so hat er sich gefühlt und so sagt er seinem Herrn, Herr, so ist mir zumute. Ich meine, du hast dich von mir abgewendet, denn wenn ich im Segen stehen soll, das ist doch kein Segen, bitte. Doch, David, ich habe einen Plan für dich, ich will dir was beibringen. Wie hat Jesus gesagt, wenn es einen anderen Weg gibt, wäre ich recht dankbar, ich würde auch einen anderen Weg nehmen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Feiern war ja jetzt an Weihnachten, dass Jesus kam. Und ich habe in der Lebenshilfe über Weihnachten gesprochen. Wisst ihr, wenn ich dir zu Weihnachten ein Paket Windeln schenken würde, würdest du dich auch nicht arg freuen, oder? Weil das mit den Windeln, das haben wir hinter uns, oder? Gut, manche sagen, es kommt dann auch wieder irgendwann. Aber momentan ist das jetzt nicht so das akute Thema. Und ja, wenn wir dann Jesus jedes Jahr in die Krippe stecken, dann ist das eine Frechheit. Ich finde Weihnachten feiern eine gute Sache. Ja? Geburtstag, Jesus ist gekommen auf diese Welt, aber wozu kam er? Um dann mal später zu seinem Vater sagen zu können, also Herr, wenn ein anderer den Kelch austrinkt, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Und dann geht es weiter, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat den Kelch ausgetrunken und er hat bezahlt für deine und meine Schuld, damit wir erlöst werden können, wenn wir an ihn glauben. Und deshalb kam er und wurde Mensch. Das hat David ähnlich hier durchbuchstabiert. Du hast mich doch vergessen, Herr, oder? Naja. Ja, aber in näherer Betrachtung hast du mich nicht vergessen, stimmt. Dann sage ich dir jetzt, was ich brauche, Herr. Ich brauche deine Durchhilfe. Und wenn ich dir das jetzt schon gesagt habe, dann danke ich dir schon mal im Voraus. Ich weiß, du wirst mich auch dieses Mal nicht im Stich lassen. Tut gut. Und David hat es uns vorexerziert und ich lege es dir ein Herz zur Nachahmung. Ich sage jetzt nicht, ich wünsche dir, dass du in Situationen kommen wirst, wo du das mal beten kannst dann und dich darüber freue. Nein. Wir haben jeder genug Situationen, die brauchen wir uns nicht erst hersehen. Aber vielleicht konnte ich dir heute Morgen Mut machen, mit deinem Herrn ehrlich zu reden, so wie es wirklich ist. Und ihn vielleicht auch fragen, und Herr, wie siehst du das? Also nochmals, in diesem Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat, im 5. Buch Mose, gute Abendlektüre, ohne Witz und ohne Ironie, lest das Buch mal. Da steht nicht drin, dass Gott uns vor solchen Dingen bewahren wird. Aber irgendwo haben wir das so in unserem magischen Verständnis der Welt, wenn Gott gut ist, dann muss doch alles, ja, Gott ist ja zuständig, dass mir gut geht. Gott will eigentlich, dass wir ihm dienen und er hat seinen Sohn gesandt, der alles gab, damit wir erlöst werden. Darum geht's, gell? Und David denkt diese ganze Sache durch vor seinem Herrn und am Ende sagt er, ich werde dir noch danken. Gute Sache. Selber predigen. An anderer Stelle sagt er auch mal, liegt er nachts wach und hält sich selber eine Predigt. Was betrübst du dich, meine Seele? Vertrau doch Gott. Wie geht's weiter? Denn ich werde ihm noch danken. So, dann bete ich mit uns. Herr unser Gott, wir dürfen dir auch am Ende von diesem Psalm gemeinsam danken für deine Zuwendung, für deine Güte, für deine nimmer endende Treue. Und Herr, ich danke dir, dass hier in der Bibel einer uns voranging, der es auch nicht verstanden hat und ich verstehe so vieles auch nicht. Und es ist gut, dass wir in der Dunkelheit, in den notvollen Stunden, wenn wir nicht drüber raus sein, dass wir zu dir kommen dürfen, dir sagen, ich verstehe es nicht. Danke für deine nimmer endende Gnade. Amen.